Willkommen bei Urban Highlights Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir wieder eine interessante Stadt, über die wir euch viele Fakten und Kurioses erzählen. Heute nehmen wir dich mit nach Amsterdam. Stell dir das mal vor. Früh morgens, die Sonne glitzert auf dem stillen Wasser der Grachten. Die ersten Fahrräder klappern übers Kopfsteinpflaster. Vielleicht weht sogar so ein Hauch von frisch gebackenen Stroopwafels durch die Luft. Dieses Bild, das ist für viele ja der Inbegriff von Amsterdam. Aber die Stadt ist natürlich so viel mehr als nur eine hüpfe Kulisse.
Absolut. Amsterdam ist ja, wie soll ich sagen, ein lebendiges Mosaik aus Geschichte, Kultur und sehr viel Wasser. Es ist eine Stadt, die sich ständig neu erfindet und doch ihre Wurzeln, die vergisst sie nie. Wir wollen heute mal ein wenig tiefer blicken, also hinter die Fassaden der berühmten Giebelhäuser schauen und verstehen, was diese niederländische Hauptstadt so einzigartig macht, von den bescheidenen Anfängen bis zur pulsierenden Metropole von heute.
Lass uns doch direkt mal beim Namen anfangen. Amsterdam klingt ja vertraut, aber wo kommt der eigentlich her? Ist das so offensichtlich, wie es klingt?
Ja, ziemlich genau so. Der Name leitet sich ganz pragmatisch vom Fluss Amstel ab und einem im 13. Jahrhundert errichteten Damm, eben dem Amsteldamm. Fischer und früher Siedler haben den gebaut, um das Land vor Überflutungen zu schützen. Aus dieser Notwendigkeit raus entstand quasi der Kern der heutigen Stadt. Ziemlich bodenständig, sage ich mal, für eine spätere Welthandelsmetropole.
Und diese Lage war ja Gold wert, oder? So eingebettet in Nordholland, strategisch günstig zwischen der Nordsee und dem damaligen Zuiderzee, also dem heutigen Eiselmeer, das hat die Entwicklung doch sicher massiv beeinflusst.
Enorm. Ja, diese Lage war der Schlüssel zum Aufstieg als Handelsmacht. Und das Wasser ist ja bis heute das dominierende Element. Man vergisst das ja leicht, dass über ein Viertel der Stadtfläche, wir reden hier immerhin von rund 220 Quadratkilometern, dass das Wasser ist. Grachten, Kanäle, der Fluss Ee, Seen, das prägt einfach alles.
Und in dieser, ja, wasserreichen Umgebung leben heute über 900.000 Menschen. In der gesamten Metropolregion sogar über 2,5 Millionen. Das ist schon eine ordentliche Ausnummer und die verteilen sich ja auf ganz unterschiedliche Ecken der Stadt.
Genau, das macht ja den Reiz aus. Du hast natürlich das historische Zentrum mit diesem weltberühmten Grachtengürtel, der ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Aber dann gibt's halt das schicke Haute Süd mit seinen Museen und eleganten Boutiquen oder das eher alternative, aufstrebende Oost. Oder die NDSM-Werft im Norden ist ein riesiges, umgewandeltes Werftgelände, heute ein Hotspot für Künstler, Startups, Festivals.
Ah ja, die NDSM-Werft habe ich schon gehört.
Oder denk an das quirlige De Pipe mit seinem Albert-Kuip-Markt oder das sehr multikulturelle Bossen Lomma. Also jeder Stadtteil hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Atmosphäre. Es ist echt eine Stadt der Kontraste und der Vielfalt.
Das klingt nach einer Stadt, die sich ständig wandelt. Lass uns mal zurückblicken. Wie fing das denn alles an? Also bevor die großen Handelsschiffe kamen.
Naja, die Anfänge waren eher bescheiden. Im 12. Jahrhundert, da siedelten hier Fischer und Händler. Der entscheidende Schritt war dann 1275 die Verleihung der Stadtrechte durch den Grafen von Holland. Das war sozusagen die offizielle Geburtsurkunde. Aber wer hätte damals gedacht, dass diese kleine Siedlung am Amsteldamm mal zu einem globalen Zentrum werden würde?
Und dann kam das 17. Jahrhundert, das Gouden Eeuw, goldene Zeitalter. Das ist ja der Zeitraum, der Amsterdam wohl am meisten geprägt hat, oder?
Definitiv. Die Gründung der niederländischen Ostindien-Kompanie, also der VOC, 1602, war hier echt ein Wendepunkt. Amsterdam wurde zum pulsierenden Herzen des Welthandels. Die Schiffe segelten nach Asien, Afrika, Amerika, brachten Gewürze, Seide, Porzellan, Zucker, also unvorstellbare Reichtümer flossen da in die Stadt. Das sieht man bis heute an der Architektur.
Ja, diese prächtigen Kaufmannshäuser entlang der Grachten mit ihren kunstvollen Giebeln, die erzählen ja Bände über diesen Reichtum. Und das Grachtensystem selbst, Herengracht, Kaisersgracht, Prinzengracht, wurde ja auch in dieser Zeit planmäßig angelegt. Nicht nur zur Zierde, sondern auch als Transportwege, direkt bis vor die Lagerhäuser der Kaufleute. Clever.
Genau, eine Meisterleistung der Stadtplanung und Ingenieurskunst damals. Aber dieser Wohlstand hatte natürlich auch eine sehr dunkle Seite. Der Reichtum basierte ja zu großen Teilen auf der Ausbeutung von Kolonien und dem Handel mit versklavten Menschen. Das darf man bei aller Bewunderung für das goldene Zeitalter nicht ausblenden. Es ist halt ein komplexes Erbe, mit dem sich die Stadt heute auch auseinandersetzt.
Stimmt. Und die Geschichte Amsterdams kennt ja noch weitere dunkle Kapitel. Der Zweite Weltkrieg und die deutsche Besatzung haben tiefe Wunden hinterlassen. Gerade in der jüdischen Gemeinde, die ja über Jahrhunderte ein wichtiger Teil der Stadt war.
Ja, unermessliches Leid. Das Anne-Frank-Haus an der Prinzengracht ist heute ein weltbekanntes Mahnmal dafür. Das Tagebuch, das Anne Frank in ihrem Versteck schrieb, ist eine erschütternde und zugleich kraftvolle Stimme gegen Hass und Verfolgung geworden. Ein Besuch dort ist unglaublich bewegend und, ja, wichtig.
Absolut. Aber lass uns auch mal auf die Persönlichkeiten schauen, die Amsterdam hervorgebracht hat und die die Welt beeinflusst haben. Rembrandt von Rhein fällt einem natürlich sofort ein.
Klar, der Meister des Lichts und Schattens. Seine Nachtwache im Rijksmuseum ist ja quasi ein nationales Heiligtum. Aber denk auch an den Philosophen Baruch de Spinoza. Seine radikalen Ideen zur Religionskritik und zum Rationalismus, die konnten eigentlich nur im relativ liberalen Klima Amsterdams des 17. Jahrhunderts entstehen. Auch wenn er selbst dafür angefeindet und ausgeschlossen wurde. Das zeigt schon früh diese Spannung zwischen Offenheit und Konformitätsdruck.
Interessanter Punkt. Und dann gibt's ja noch Multatuli, diesen Schriftsteller, der mit seinem Roman Max Havelaar die Ausbeutung in den Kolonien angeprangert hat. Eine frühe kritische Stimme.
Genau. Und um den Bogen zur Moderne zu schlagen, neben Anne Frank ist natürlich die Fußballlegende Johan Cruyff eine Ikone, die weit über den Sport hinaus verehrt wird. Sein Einfluss auf den Fußball und sein soziales Engagement, das ist untrennbar mit Amsterdam verbunden.
Dieses reiche Erbe spürt man ja auf Schritt und Tritt, wenn man durch die Stadt läuft. Es ist wirklich wie ein riesiges Freilichtmuseum. Allein die Museumsdichte ist ja Wahnsinn. Rijksmuseum, Van Gogh-Museum, Stedelijk-Museum für moderne Kunst ist ja nur die Spitze des Eisbergs, oder?
Absolut. Im Rijksmuseum könntest du Tage verbringen. Nicht nur wegen Rembrandt und Vermeer. Das Van Gogh-Museum bietet einen tiefen Einblick in das Werk und das Leben dieses einzigartigen Künstlers. Die leuchtenden Farben, die expressiven Pinselstriche, seine Briefe. Echt beeindruckend. Und das Stedelijk ist ein Muss für alle, die sich für Design und Kunst ab dem späten 19. Jahrhundert interessieren.
Aber es sind ja nicht nur die Museen. Die Architektur selbst erzählt ja Geschichten. Du hast vorhin den Königspalast am Dam erwähnt.
Ja, der ursprünglich gar kein Palast war, sondern das Rathaus. Im goldenen Zeitalter gebaut, sollte es den Reichtum und die Macht der Stadt demonstrieren. Ein ziemliches Statement aus Sandstein, muss man sagen. Erst später wurde es zur königlichen Residenz umfunktioniert.
Ach so. Oder die Westerkerk, ganz in der Nähe vom Anne-Frank-Haus. Ihre Glocken sollen ja für Anne im Versteck eine Art Verbindung zur Außenwelt gewesen sein. Das gibt dem Ort noch eine zusätzliche Dimension.
Das stimmt, sie schreibt darüber in ihrem Tagebuch. Und dann natürlich diese typischen, schmalen, hohen Kaufmannshäuser. Fast wie Puppenhäuser aufgereiht irgendwie. Die verschiedenen Giebelformen, Treppengiebel, Glockengiebel, Halsgiebel sind nicht nur schön anzusehen, sie erzählen auch was über die Bauzeit und den Status des Besitzers. Und wenn du genau hinsiehst, entdeckst du oft noch die alten Lastenhaken oben am Giebel.
Stimmt, die Haken sieht man oft. Damit wurden die Waren hochgezogen, oder?
Genau, in die Speicherböden. Und dann lebt die Stadt ja auch durch ihre Feste und Events. Was sind da so Highlights, die man als Besucher vielleicht miterleben kann? Also, im Winter ist das Amsterdam Light Festival wunderschön, wenn internationale Lichtkünstler die Krachten und Brücken in ein magisches Lichtermeer verwandeln. Ein ganz anderes Kaliber ist der Koningstag am 27. April. Dann feiert das ganze Land den Geburtstag des Königs und Amsterdam versinkt quasi in einem Meer aus Orange. Überall Partys, Flohmärkte, Musik, totaler Ausnahmezustand.
Das klingt intensiv. Und dann gibt es ja noch diese berühmte Pride Canal Parade im Sommer.
Ja, die ist wirklich einzigartig. Eine riesige, bunte Parade auf Booten, die über die Prinzengracht zieht. Es ist eine total ausgelassene Feier und gleichzeitig eine kraftvolle Demonstration für LGBTQ+-Rechte, für Freiheit und Akzeptanz. Das verkörpert viel von diesem liberalen Geist, für den Amsterdam bekannt ist. Oder naja, zumindest bekannt sein möchte.
Und wenn man schon mal da ist, muss man ja auch was essen. Poffertjes hattest du erwähnt. Was gibt's noch so Typisches?
Also Mutige probieren den Haringhappen, roher Hering meist mit Zwiebeln und Essiggurken. Den packt man traditionell am Schwanz und befördert ihn direkt in den Mund.
Ist nicht jedermanns Sache, klar, aber gehört irgendwie dazu. Und dann natürlich die indonesischen Reistafels. Eine Tafel voller kleiner Schälchen mit verschiedensten Gerichten. Von mild bis scharf. Das ist ein direktes kulinarisches Erbe der Kolonialzeit und zeigt, wie tief diese Geschichte auch im Alltag verwurzelt ist.
Das führt uns direkt zur Gesellschaft von heute. Amsterdam gilt ja als extrem international.
Das ist es auch. Man sagt, hier leben Menschen aus über 180 Nationen zusammen. Das ist eine unglaubliche Vielfalt auf relativ kleinem Raum. Natürlich hörst du Niederländisch, aber Englisch ist quasi die zweite Amtssprache. Und dazu kommen unzählige weitere Sprachen. Arabisch, Türkisch, Surinamisch, die Sprachen der vielen Experts und Studenten. Es ist ein echter Schmelztiegel, wirklich.
Und wie sieht das religiös und, sagen wir mal, bildungsmäßig aus?
Ähnlich vielfältig. Historisch protestantisch geprägt gibt es heute katholische Kirchen, viele Moscheen, Synagogen, aber auch einen sehr hohen Anteil an Menschen ohne Religionszugehörigkeit. Die Universität von Amsterdam, die UvA, ist eine der größten und renommiertesten Europas. Und die Stadt hat sich zu einem wichtigen Zentrum für Forschung und Innovation entwickelt, zum Beispiel in Bereichen wie Life Sciences, Logistik oder auch künstliche Intelligenz.
Und im Sport, da kommt man ja an einem Namen nicht vorbei, oder?
An Ajax Amsterdam und Johan Cruyff führt kein Weg vorbei. Nein, Ajax ist mehr als ein Fußballclub. Das ist Teil der städtischen Identität. Die Johan Cruyff Arena ist ein Wahrzeichen. Und die Philosophie des totalen Fußballs, die Cruyff prägte, hat den Sport weltweit beeinflusst.
Was aber vielleicht noch präsenter im Alltag ist als Fußball, ist das Fahrrad, die Fiets. Oh Mann.
Oh, ja, da sagst du was. Es gibt Schätzungen, dass es mehr Fahrräder als Einwohner gibt. Die Stadt ist ein Paradies für Radfahrer und manchmal die Hölle für Fußgänger und Autofahrer. Überall Radwege, Fahrradbrücken, riesige Fahrradparkhäuser, was du als Besucher unbedingt wissen musst. Radfahrer haben hier gefühlt absolute Vorfahrt und kommen oft sehr zügig und aus allen Richtungen. Augen auf im Straßenverkehr ist hier echt überlebenswichtig.
Guter Tipp. Wirklich. Kommen wir mal zur Wirtschaft. Der Handel liegt Amsterdam ja im Blut. Das haben wir schon gehört. Die erste moderne Börse der Welt entstand hier im 17. Jahrhundert.
Genau, das war revolutionär und legte den Grundstein für moderne Finanzmärkte. Später wurde Amsterdam weltberühmt für seine Diamantenschleifereien. Ein funkelndes, aber auch hartes Geschäft. Dieser Glanz ist zwar etwas verblasst, aber die Expertise ist immer noch da.
Und heute? Womit verdient Amsterdam sein Geld? So hauptsächlich.
Also heute sind es eher andere Sektoren, die glänzen. Die Stadt ist ein bedeutender Hub für Finanztechnologie, Fintech und digitale Startups. Man spricht ja auch augenzwinkernd von den Silicon Canals in Anlehnung an Silicon Valley. Hier treffen halt alte Handelstraditionen, exzellente digitale Infrastruktur und internationale Talente aufeinander. Der Tourismus ist natürlich ein riesiger Wirtschaftsfaktor.
Mit all seinen Vor- und Nachteilen, klar.
Genau, der zieht Millionen Besucher an, was aber auch zu Problemen wie Überfüllung und steigenden Mieten führt. Und nicht zu vergessen die starke Kreativwirtschaft. Design, Mode, Architektur, Musik, da passiert echt viel.
Und wie kommt man gut hin und in der Stadt herum?
Naja, der Flughafen Schiphol ist eines der wichtigsten Luftfahrtdrehkreuzer Europas, also super angebunden. Der Hafen ist immer noch bedeutend, wenn auch nicht mehr so dominant wie früher. Innerhalb der Stadt ist, wie gesagt, das Fahrradkönig. Aber es gibt auch ein sehr gutes Netz aus Trams, also Straßenbahnen und Bussen. Und ganz charakteristisch und wichtig sind die kostenlosen Fähren, die ständig über den Fluss Age pendeln und das Zentrum mit dem aufstrebenden Stadtteil Nord verbinden.
Politisch gibt's ja diese Kuriosität, Amsterdam ist Hauptstadt, aber nicht Regierungssitz. Das ist schon komisch, oder?
Richtig, das überrascht viele. Parlament und Regierung sitzen in Den Haag. Amsterdam ist zwar die konstitutionelle Hauptstadt laut Verfassung, aber die politische Machtzentrale ist halt woanders. Geführt wird die Stadt von einem Bürgermeister, dem Bürgermeister und dem Gemeinderat.
Und wie sieht sich die Stadt selbst so auf der politischen Bühne? Eher fortschrittlich?
Ja, Amsterdam pflegt das Image einer weltoffenen, toleranten und fortschrittlichen Stadt. Das ist tief im Selbstverständnis verankert, auch wenn die Realität natürlich komplexer ist und es immer wieder Debatten gibt, etwa über Gentrifizierung, den Umgang mit Drogen oder die Grenzen der Toleranz. International engagiert sich die Stadt stark in Netzwerken und pflegt Partnerschaften, oft mit Fokus auf Themen wie Nachhaltigkeit, Menschenrechte und Innovation.
Ein Thema, das dabei ja immer mitschwingt, ist das Wasser. Aber diesmal nicht die Grachten, sondern eher die Bedrohung.
Ein ganz zentrales Thema. Man muss sich das immer wieder bewusst machen. Große Teile der Niederlande und eben auch Amsterdam liegen unter dem Meeresspiegel. Ohne ein ausgeklügeltes, jahrhundertealtes System aus Deichen, Pumpen, Schleusen und Wassermanagement würde die Stadt schlicht überflutet werden. Dieses ständige Ringen mit dem Wasser, die Notwendigkeit, es zu beherrschen und gleichzeitig mit ihm zu leben, das hat die niederländische Mentalität und Technologie über Jahrhunderte geprägt. Das ist tief in der DNA des Landes verankert.
Puh. Und abgesehen von dieser ständigen Wasserherausforderung, wie ist das Klima so und gibt's auch grüne Oasen? Man denkt ja erstmal nur an Wasser und Steine.
Naja, das Klima ist typisch maritim. Gemäßigt, selten extreme Hitze oder Kälte, aber oft wechselhaft und ja, Regen gehört dazu. Aber meist sind's eher Schauer. Und überraschenderweise ist Amsterdam eine ziemlich grüne Stadt. Der Vondelpark ist die berühmte grüne Lunge mitten im Zentrum, ein total beliebter Treffpunkt zum Entspannen, Sport treiben oder Picknicken. Und dann gibt's am Stadtrand den Amsterdamse Bos. Das ist ein riesiger, künstlich angelegter Wald, der tatsächlich dreimal so groß ist wie der Central Park in New York.
Echt jetzt? Dreimal so groß?
Ja, Wahnsinn, oder? Ein fantastisches Naherholungsgebiet. Und im Frühling darf man natürlich die Tulpen nicht vergessen. Direkt in der Stadt siehst du sie in Parks und auf Märkten, aber die berühmten riesigen Tulpenfelder liegen etwas außerhalb. Die sind aber von Amsterdam aus leicht zu erreichen und ein absolutes Muss im April und Mai. Dieses Farbenmeer.
Okay, zum Abschluss brauchen wir unbedingt noch ein paar kuriose Fakten. Ich fange mal an. Warum sind die alten Häuser oft so unglaublich schmal? Das fragt man sich doch ständig.
Ja, das ist der Klassiker. Die Erklärung ist rein fiskalisch, also wegen der Steuern. Früher wurde die Grundsteuer nach der Breite der Fassade zur Grachten berechnet. Also bauten die schlauen Kaufleute lieber schmal, dafür aber hoch und tief nach hinten raus, um Steuern zu sparen. Deshalb auch die Haken an den Giebeln.
Um die Möbel durch die Fenster hochzuziehen, weil sie durchs Treppenhaus nicht passten.
Genau. Ziemlich clever, oder?
Total. Und stimmt es, dass Amsterdam mehr Brücken hat als Venedig?
Ja, das stimmt tatsächlich. Über 1500 Brücken zählt die Stadt. Manche sind winzig und führen über schmale Grachten, andere sind große, wichtige Verkehrsverbindungen. Sie gehören einfach untrennbar zum Stadtbild und machen diesen Charme aus.
Krass. Und James Bond war auch schon da, oder?
Unter anderem in Diamantenfieber gibt es Szenen, die in Amsterdam spielen. Aber auch viele neuere Filme und Serien nutzen die pittoreske Kulisse. Wenn man einmal da war, erkennt man die Grachten und Gassen oft sofort wieder, finde ich.
Stimmt. Und was ist mit diesem verrückten Neujahrsschwimmen? Machen die das echt?
Der Neujahrsdyk. Ja, das ist eine Tradition für die ganz Harten. Am 1. Januar stürzen sich tausende Niederländer, oft mit orangen Mützen oder lustigen Kostümen, in die eiskalte Nordsee oder eben in Seen und Kanäle. Auch in Amsterdam gibt's Spots dafür. Ein frischer Start ins neue Jahr sozusagen. Brr.
Klingt erfrischend. Und ein letztes Detail. Dieses Wappen mit den drei weißen Kreuzen auf Schwarz. Das sieht man ja wirklich überall.
Das stimmt, die drei weißen Andreaskreuze auf einem schwarzen Balken, oft von Rot flankiert. Man findet sie auf diesen typischen schwarzen Pollern, den Amsterdammertjes, die verhindern sollen, dass Autos in die Grachten fahren, auf Flaggen an Gebäuden. Es ist das allgegenwärtige Symbol der Stadt. Die genaue Bedeutung ist aber historisch umstritten, ob es für die Plagen Feuer, Wasser und Pest steht oder doch andere Ursprünge hat. Wenn du abends durch Amsterdam gehst, die Lichter spiegeln sich in den Grachten, vielleicht gleitet ein Boot leise vorbei, die Fenster der alten Häuser leuchten so warm, dann spürt man diesen ganz besonderen Zauber, finde ich. Es ist eine Stadt, die Geschichte atmet und gleichzeitig unglaublich lebendig und modern ist. Sie lebt von diesem ständigen Dialog zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Weltoffenheit und, ja, auch Eigensinn, zwischen der Geschäftigkeit einer Metropole und einer fast dörflichen Gelassenheit in manchen Ecken. Vielleicht bleibt bei dir ja die Frage hängen, wie gelingt es dieser Stadt eigentlich, trotz des enormen Drucks durch Tourismus, Globalisierung und dieser ewigen Herausforderung, Herausforderung des Wassers, ihren einzigartigen Charakter, diese Mischung aus Toleranz, Geschäftssinn und einer gewissen Sturheit immer wieder neu zu behaupten und auch weiterzuentwickeln. Das finde ich eine der spannendsten Fragen, wenn man über Amsterdam nachdenkt.
Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich über eure Kommentare und Abos zu diesem Kanal. Das hilft uns besonders. Erzählt auch euren Freunden von diesem Podcast und teilt ihn in den sozialen Medien, auf denen ihr unterwegs seid. Danke, bis zum nächsten Mal.